Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, dass AI auch an dieser Stelle nicht die Lösung für alles ist, aber ein guter Beschleuniger sein kann. Was für ein Unsinn das eigentlich ist, dass ich mich die ganze Zeit damit abmühen muss, aber der Prozess, der hätte mich normalerweise wahrscheinlich 2 Wochen gekostet. Und so hat der 4 Stunden gebraucht. Ein klassischer Traffic-Klau, was natürlich für den Webseitenbetreiber total blöd ist, ist aber ein bisschen problematisch für die AI und für die Suche. Dann sagt der, ja, mache ich alles, aber es passiert halt nichts.
Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing Meets Technology. Hier hörst du Insights zu Digital Marketing Strategien und Technologien. Viel Spaß bei dieser Folge.
Ja, heute geht es um das Thema AI Websites. Wie kann man Websites bauen mit AI und kann man das Ganze vielleicht auch effizienter und schneller bauen als mit alten CMS-Systemen oder mit Standard HTML? Wir tauchen auch ein bisschen ein in das Thema Vibe Coding, wie das Ganze da momentan aussieht. Und das Ganze kommt aus meiner Erfahrung, die ich die letzten Jahre gesammelt habe mit dem Thema. Und ich bin ganz gespannt darauf, vor allen Dingen auch, wie das Ganze dann auch rankt. Ja, weil wichtig ist ja auch die Sichtbarkeit. Das heißt, wie performen solche Internetseiten dann auch gegenüber Google, gegen KI-Systemen und kriegen die Sichtbarkeit und auch die Besucher, weil das ist ja das Wichtigste an der Stelle. Deswegen herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Marketing Meets Technology Podcast. Mein Name ist Timon Hartung und ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von der Technologieberatung Voxo und wir helfen natürlich Firmen dabei, mehr in die Sichtbarkeit zu kommen auf Google, aber auch auf den ganzen KI-Systemen. Und deswegen lasst uns mit der Folge starten. Ja, ich gebe euch mal kurz ein bisschen Background, weil ich glaube, wenn man sich das Thema anschaut, wie man jetzt Websites mit KI bauen kann, da muss man ein bisschen die Vorgeschichte auch kennen. Und ich habe jetzt die letzten 3 Jahre mich natürlich sehr viel mit KI beschäftigt und die letzten, 1,5 Jahre mit KI auch programmiert. Wichtig zu wissen, ich bin Wirtschaftsinformatiker als Hintergrund, das habe ich studiert und ich habe auch jahrelang programmiert, habe auch das ein oder andere coole Projekt realisiert und sicherlich auch viele Sachen gecodet, die mäßig waren, aber ich kann das zumindest das Ganze beleuchten von der Developer-Perspektive und auch natürlich von der SEO-Perspektive und Sichtbarkeitsperspektive aus KI-Sichtbarkeit und Suchmaschinenoptimierung. Wenn man zurückgeht und ich habe meine erste Seite, habe ich ungefähr 95, 96 gebaut, dann haben wir das natürlich rein mit HTML gemacht. Ja, damals gab es auch noch nicht wirklich CSS, sondern so ein paar Styling-Options und dann aus HTML raus wurde das Ganze natürlich immer komplexer. Also wir haben natürlich immer mehr dynamische Inhalte reingeladen, damals mit PHP und Datenbanken und dann kam CSS 3, was natürlich dann auch gestalterisch ganz viele Optionen geboten hat, mit dem zusätzlichen Challenge, dass das Ganze immer komplexer wurde. Und natürlich, wenn man mehr Seiten bauen wollte, HTML auch nicht das Richtige mehr war. Und dann kamen natürlich die ganzen, also Einzelseiten HTML nicht mehr das Richtige war. Und dann kamen natürlich die ersten CMS-Systeme auf den Markt, sowas wie WordPress zum Beispiel. Das habe ich damals in der Version 0.7 schon verwendet, also sehr, sehr früh. Aber WordPress war damals eine Revolution, weil man dann, man konnte einfach eine Seite bauen und konnte dann immer neue Seiten hinzufügen, ohne dass man coden können musste. Und das war was ganz Besonderes und deswegen hat sich WordPress natürlich auch so entwickelt, wie es sich entwickelt hat, weil es ein ganz tolles Produkt ist. Und davon gab es natürlich viele Derivate wie Joomla, Drupal, Typo3 natürlich auch, also Eigenproduktionen, die natürlich auch für unterschiedliche Anwendungsfälle dann sehr gut sind. Was man hier, glaube ich, als ganz wichtigen Punkt unterscheiden muss, ist, dass die Revolution, also von klassisch HTML zu CMS, schon ein großer Schritt war, aber die Komplexität immer gestiegen ist. Ja, am Anfang konnte jemand noch selber die Seite bauen, dann vielleicht mit Templates, halbwegs selber, aber eigentlich ging es immer mehr in die Richtung, man brauchte richtige Designer und man brauchte richtige Programmierer, man brauchte richtige Admins auch, um das Ganze zu betreuen, weil die Komplexität, besonders bei professionellen Seiten, einfach extrem hoch ist und die Perfektion ja auch hoch sein muss. Das heißt, das Design muss sehr gut sein, die Datenbankstrukturen müssen sinnvoll sein. Meistens wollte man noch irgendwas anders haben als die anderen. Und dann wurde es auch schon komplex, weil man von der Standardsoftware quasi abgewichen ist. Und dann kommt noch ein Thema hinzu, was man natürlich auch sehen muss, ist, wenn man sich auch anschaut, wie sich die Systeme entwickelt haben, dann gab es in den letzten Jahren auch immer wieder Systeme, die neu gekommen sind und andere, die verschwunden sind. Ich würde mal sagen, 2 Konstanten da sind auf jeden Fall WordPress und Typo3. Die gibt es schon wirklich sehr, sehr lange und auch wieder immer gut weiterentwickelt. Aber wenn man sich sowas anschaut wie ein Joomla oder auch ein Drupal, diese beiden Systeme sind eigentlich, werden fast nicht mehr verwendet und sind fast, ausgestorben. Also ich glaube, Joomla wird auch gar nicht mehr weiterentwickelt. Da haben wir jetzt letztens auch einen Kunden von Joomla zu WordPress gelauncht und portiert und migriert. Da merkt man dann schon, die bleiben dann in der Zeit stehen und da muss man dann was machen. Ein Problem, was ich mit WordPress auch sehe, ist, es gibt natürlich, ich glaube, das halbe Web ist auf WordPress gebaut. Und dort ist es natürlich auch sehr spannend zu sehen, dass diese Instanzen natürlich oftmals nicht gepflegt werden. Und ich glaube, das ist so dieser spannende Übergangspunkt, an dem wir jetzt gerade sind oder vielleicht auch die letzten 5 Jahre schon waren. So, das größte Problem, was ich sehe mit WordPress ist, also erstmal möchte ich Lob aussprechen für dieses Produkt, weil es ist genial und es hat Millionen, Milliarden Menschen ermöglicht, Websites zu bauen. Sehr, sehr günstig und man konnte mit tollen Templates und tollen Plugins alles das realisieren, was halt hohe Komplexität erfordert. Um es dann wirklich dann perfekt zu machen, brauchte man immer noch Customization, aber man konnte schon sehr, sehr viel erreichen mit, also eigentlich kostenlos. Und das ist wirklich das, was ich auch da beeindruckend finde. Auf der anderen Seite, durch diese ja, Plugins und das installieren und hier ein Template verwenden, haben sich natürlich auch ja, Türen eingeschlichen, die halt Hacker verwenden können. Und das ist das, was wir in den letzten, ja, besonders 2 Jahren stark gesehen haben. Wir betreuen ja auch viele Kundenwebsites, dass dort immer mal wieder eingebrochen wird von, ja, simplen Hacks bis komplexeren Hacks und die Seiten gehackt werden. Das, was wir am häufigsten gesehen haben, ist ein ganz klassischer Hack, das ist so ein Redirect-Hack, dass die Website wird gar nicht kaputt gemacht oder sowas, sondern nur jeder 10. Besucher wird einfach auf eine andere Website weitergeleitet, also ein klassischer Traffic-Klau, was natürlich für den Webseitenbetreiber total blöd ist, weil jeder 10. User wird weitergeleitet und natürlich für die SEO-Sichtbarkeit auch nicht gut ist. Wenn Google mal weitergeleitet wird, ist das ein ganz, ganz schlechtes Signal. Jetzt ist dieser Hack nicht besonders kompliziert. Ich habe den schon öfters mal entfernt und zwar, falls ihr den auch mal sehen möchtet oder auch habt, müsst ihr einfach mal in der functions.php schauen. Da ist er drin, meistens ganz unten und ist getarnt als Amazon Stats Plugin WP Hook, whatever. Und den muss man da an der Stelle einfach rauslöschen. Und auch das JavaScript dazu und dann ist der meistens weg. Das Problem ist aber gar nicht der Hack selber, sondern das Problem ist, dass diese Scheunentore und diese Backdoors oder whatever immer offen gelassen werden. Und ich habe jetzt den Hack schon häufiger bereinigt und dann auch die Seiten abgesichert und trotzdem wurden sie teilweise dann wieder infiziert. Und da fragt man sich echt, wodurch kommt das? Ja, ist das durch bekanntere Plugins, ist es durch irgendwelche anderen Themen? Aber es ist teilweise auch nicht beherrschbar. Und jetzt bei professionellen Websites ist es kein Problem, da kann man das dann ja lösen, aber bei den Millionen von privaten Websites, die da draußen sind, die auch nicht mehr gepflegt werden, ist es natürlich ein Riesenthema. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Und da kommen wir jetzt auch zu meiner Geschichte, weil ich habe tatsächlich letzten November, also 2025, habe ich meine Website, ja, habe ich jetzt die letzten Jahre auch nicht so intensiv gepflegt, aber ich habe ja meine persönliche Website und die wurde im November gehackt. Ja, klassischer Hack, aber sie wurde so gehackt, dass sie auch kaputt gegangen ist und nicht mehr aufrufbar war. Das hatte ich in der Phase nicht ganz so viel Zeit, um das zu reparieren, aber ich habe mir auch gedacht, was für ein Unsinn das eigentlich ist, dass ich mich die ganze Zeit damit abmühen muss, dass ich ständig für diese kleine, kleine Website, ja, die wirklich wenig Seiten hat, da ständig irgendwelche Plugins installieren muss, Updates machen muss, dann vielleicht noch da WordFans installieren muss, um auch noch gegen Hacker abzusichern und sowas. Hat mich einfach super genervt. Jetzt hatte ich am Anfang des Jahres 2025 schon die erste extrem positive Erfahrung mit ja, Vibe-Coding und Applications bauen. Und ich möchte es kurz erzählen, weil ich glaube, dann versteht man auch, wie genial das ganze Feld ist. Und dann kommen wir auch auf die Themen, die es dann vielleicht auch ein bisschen komplexer machen und vielleicht auch gar nicht so einfach machen. Wir sind jedes Jahr auf der SMX. In der SMX München ist eine der größten ja, Suchmaschinenkonferenzen in Deutschland und auch in Europa und hat auch wirklich sehr, sehr wertvollen Content. Und da bin ich meistens als Moderator. Da haben wir auch einen kleinen Stand. Und an diesem Stand wollten wir gerne unseren Kickertisch aufstellen und wollten quasi Interessierte gegen uns als Voxo-Team spielen lassen. Jetzt habe ich natürlich geschaut, gibt es dafür eine App, die das erlaubt, dass wir als Team immer gleich sind und sich im Prinzip nur 2 Leute registrieren müssen als Lead-Quelle quasi. Und da gab es natürlich nichts da draußen. Das war super spezifisch. Habe ich mir ein paar Kicker-Turnier-Apps angeschaut, aber die konnte man auch nicht modifizieren, hat keinen Sinn gemacht. Und damals bin ich dann einfach zu Lovable gegangen, habe mich da angemeldet und habe tatsächlich innerhalb der ersten 2 Stunden eine fertige Version gebaut, mit der wir das abbilden konnten. Und innerhalb von 4 Stunden war das Ding komplett fertig, production ready und ich habe das auf der Konferenz eingesetzt. Und es hat extrem gut funktioniert. Es hat auf dem Tablet konnte man die Sachen eingeben, auf dem Telefon konnte man die Sachen eingeben. Es hat wirklich gut funktioniert und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie mächtig das Ganze ist. Das war jetzt nicht Pixel Perfect, ja. Und das war auch das Standarddesign von Lovable. Aber die Funktionalität hat so gut funktioniert, dass es niemanden interessiert hat. Und da muss man einfach sagen, um diesen Prototypen zu bauen, den wir jetzt auch nur für 2 Tage auf der Konferenz brauchten und danach die Auswertung rausgezogen haben, war das wirklich genial. Ja, und ich habe auch vor allem auch so coole Sachen wie, kannst du mir einen Export bauen, einen CSV-Export für die Daten, die wir da hatten? Kein Problem. Es war innerhalb von einem Prompt war das wieder fertig. Und das ist das Geniale beim Thema Vibe-Coding. Also sorry, weil ich das Thema Vibe-Coding noch nicht erklärt habe, aber im Prinzip codet man nicht mehr mit Zeilen Code, wie man es früher gemacht hat, sondern man gibt dem System oder der Programmier-App, gibt man über einen Prompt das, was man haben möchte. Und ich habe damals halt genau das gepromptet, was ich haben wollte, nämlich diese spezielle Kicker-Turnier-App. Und Lovable hat das dann programmiert für mich. Klar, ich musste immer wieder neu prompten und Iterationen einbauen und testen und sowas, aber der Prozess, der hätte mich normalerweise wahrscheinlich 2 Wochen gekostet. Und so hat der 4 Stunden gebraucht. Und das ist beeindruckend. Und das erklärt vielleicht auch ein bisschen gerade, warum sich auch in der Programmierlandschaft so sehr viel tut und Developer teilweise extrem viel produktiver werden und auf der anderen Seite man vielleicht auch Ressourcen teilweise abbaut. Und auf jeden Fall mit diesem Vorwissen habe ich mir dann im November angeschaut, wie kann ich eigentlich meine Website umbauen? Ja, wie kann ich sie eigentlich umbauen? Update ich mein WordPress oder nehme ich einen anderen Approach? Und habe mir auch gleichzeitig noch meine Hostinggebühren angeschaut, die ich seit Jahren mit mir rumschleppe. Also ich hatte gerade geschaut, mein ältester Hosting-Vertrag ist von 2000 und der Host, der jetzt gerade, den ich gekündigt habe und jetzt gerade abläuft, der muss so von 2005 sein oder sowas. Also circa 20 Jahre Hostinggebühren. Das ist auch eine ganze Menge, was sich da angehäuft hat. Und habe mir einfach das mal angeschaut, ob ich das nicht mal überdenken muss. Und dann habe ich mir angeschaut, Lovable, okay, hat eine monatliche Subscription von 20 Euro, passt. Finde ich gut, kann gut funktionieren. Design kann man mittlerweile auch besser anpacken, da sind richtig große Veränderungen passiert. Dann haben wir sehr viel die letzten 6 Monate mit Cursor gearbeitet. Cursor ist eine Software, mit der man auch Vibe-Coding machen kann und damit auch richtige Projekte verwalten kann und sowas. Ähnlich zu Lovable, aber halt eher lokal installiert, aber funktioniert trotzdem im Web. Hat auch eine Monthly Subscription, monatliches Abo. Und dann kam gerade ganz neu raus Google AI Studio. Also im Prinzip auch ein Vibe-Coding-Tool von Google. Und das habe ich mir angeschaut und habe da auch den gleichen Prompt reingetan wie bei Cursor und bei Lovable. Und ich fand in dem Fall das Design von Google AI Studio am besten. Und was ich natürlich total spannend fand jetzt an der Stelle, war auch, dass ich mit meiner persönlichen Domain, die update ich ja jetzt nicht so oft, ja, da kommt mal ein neues Speaking hinzu und dann mal neue Informationen oder worüber, was gerade so mein Main Topic ist. Aber ich sag mal so, realistisch sind das 4-5 Updates im Jahr. Dazu brauche ich eigentlich kein CMS oder, naja, typischerweise brauche ich dafür schon ein CMS, aber die ganzen Negativaspekte, die mit dem CMS eingehen, dass ich ständig irgendwelche Plugins aktualisieren muss, ständig bei mir gehackt wird und so weiter und ich natürlich auch eine andere Serverkostenstruktur habe, hat mich zur Überlegung gebracht, wie wäre es, wenn ich das nicht mal mit Google AI Studio probiere? Da habe ich keine monatlichen Fixkosten und wenn ich es auch noch auf der Google Cloud hoste, dann habe ich sogar nur die Betriebskosten von der Website. Und ich weiß, das sind jetzt nicht tausende von Leuten drauf, ja. Deswegen, da lohnt sich es vielleicht, das über die Google Cloud sogar abzurechnen. So, was habe ich gemacht? Ich habe meinen Server tatsächlich gekündigt für meine persönliche Website und habe das Ding dann weiterentwickelt über die Google AI Cloud. So, und der erste Entwurf war schon ziemlich cool, muss ich sagen. Dann habe ich ein paar Änderungen reingepromptet und die waren auch gut. Hat alles schon mal gut gepasst. So, dann habe ich mich an die nächsten Themen gemacht. Und das muss einem einfach bewusst sein, wenn man mit Google AI Studio und Google Cloud arbeitet. Bei Lovable war das Veröffentlichen der App gar kein Problem. Das ging super schnell. Konnte man auch Domain verknüpfen. Muss man 20 Euro im Monat dafür zahlen oder sowas. Und das ging dann super schnell. Bei Cursor, Veröffentlichung geht auch mit Streamlit. Das funktioniert auch alles ohne Probleme. Muss man auch am Ende irgendwas dafür zahlen. Aber es geht alles gut und es geht auch meistens über GitHub sogar. Was auch eine geniale Lösung ist, um auch eine Versionierung des Codes zu haben. So. Bei Google AI Studio geht es natürlich über die Google Cloud. So, und das Einzige, wo man sich bewusst sein muss, ist, Google ist ein Enterprise-System und genauso ist die Rechtevergebung und der Freigabeprozess. Das heißt, wenn man dort drin agiert, hat man nicht bei der Erstellung der Website, aber bei der Genehmigung zur Freigabe extrem viele Freigabeprozesse und Limitierungen durch Administratorenrechte und so weiter. Und nachdem ich die Website schon so hatte, wie sie mir echt gut gefallen hat, hatte ich wahrscheinlich so nach 15 Minuten, 20 Minuten, hat mich trotzdem das Verknüpfen der Domain, hat mich noch mal eine halbe Stunde gekostet, aber das Veröffentlichen dann wirklich hat auf jeden Fall noch mal über eine Stunde gedauert, bis ich die Rechte richtig vergeben hatte. Und jetzt kommt das, was mich am längsten gekostet hat, das war tatsächlich das Bilderhosting, das statistische Bilderhosting, auch über Google Cloud zu machen, musste ich so viele Rechte ändern, dass ich dafür am Ende 2 Stunden gebraucht habe, um ein Bild zu verändern. Das Bild einfügen hat wenige Sekunden gedauert, aber bis die Rechte freigegeben waren, hat ewig gedauert. Das möchte ich nur um das zu erklären. wenn man mit Google AI Studio und Google Cloud arbeitet, muss man sich einfach dem bewusst sein, dass man sich damit einmal sehr intensiv auseinandersetzen muss und dann funktioniert das Ganze auch sehr gut. So, jetzt war ich endlich fertig und jetzt konnte ich die ganzen Änderungen machen und jetzt hatte ich eine Website da stehen, die echt cool war und die auch gut ausgesehen hat und alle Informationen hatte, die ich gerne haben möchte. Und ich war nicht mehr auf WordPress. WordPress konnte ich kündigen, der Server konnte ich kündigen und bin jetzt ungefähr so bei 1 Euro im Monat Kosten für das Hosting. Das ist echt cool. Wo waren aber meine Challenges? Der erste Challenge ist, natürlich baut das Google AI Studio das so, wie es denkt. Und die bauen eher Applications statt Websites. Das heißt, jetzt habe ich eine richtig coole One-Page, also Single-Page-Application habe ich da stehen. Das heißt, meine Website ist nicht eine klassische Website mit verschiedenen Websites, sondern es ist eine Page, die mit JavaScript die Sachen austauscht. Das funktioniert auch super für den Anwender, ist aber ein bisschen problematisch für die AI und für die Suche. Die ersten URLs, die ich alle hatte, waren mit Hashtag. Und dann habe ich angefangen, das umzubauen, damit es mehr SEO-friendly ist. Und ja, dieser Prozess, und das wollte ich einfach nur mal darstellen, deswegen finde ich das so spannend, dieser Prozess war aber extrem langwierig. Weil wenn ich Google sage, also im AI-Studio, und das ist fairerweise bei allen AI-Systemen so, optimiere mir diese Website so, dass die SEO besser ist, dann sagt der, ja, mache ich alles, aber es passiert halt nichts. Er macht es halt nicht richtig. Dann haben wir es nach einer Stunde geschafft, die Hashes rauszunehmen. Das hat dann ganz gut funktioniert. Jetzt war aber das Problem, dass trotzdem Redirects nicht funktioniert haben, dass wenn ich die einzelnen Seiten aufgerufen habe, die nicht geladen werden konnten, weil er immer von der Startseite ausgehen muss. Also es sind viele, viele Kleinigkeiten, die ja nicht gut funktionieren. Das heißt, SEO-Optimierung out of the box ist da nicht möglich. Und man muss halt sehr, sehr aufpassen, dass man die Seite auch so bauen kann, wie man sie eigentlich haben möchte. Weil die KI dann auch sagt, ja, ich mache das, aber das Ergebnis ein ganz anderes ist an der Stelle. Und das hat mich eigentlich gewundert, wie kompliziert es dann an der Stelle war, das einzubauen. Ja. Ich habe es auch bis jetzt noch nicht geschafft, sie komplett fertig zu bekommen, dass sie SEO optimiert ist, so wie ich das gerne haben möchte. Ich bin schon auf einem ganz guten Weg. Am Ende ist es ja keine relevante Seite, aber da liegt doch der größte Drawback, also der größte Nachteil, dass man dann so spezifische Sachen, wo ich sage, hey, das ist super wichtig für SEO und auch für Geo, also für AI-Search, dass das dann nicht funktioniert. Deswegen bin ich da noch vorsichtig und auch wenn man Gemini oder ChatGPT fragt nach SEO-Optimierung, dann sind die halb richtig, aber nicht so, wie wir es halt machen würden in einem professionellen Kontext. Ja. Kann für den Privatanwender ausreichen, aber für eine Firma ist das wahrscheinlich nicht ideal. Deswegen, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg und ich finde auch das, was da möglich ist, ist total genial. Und ich glaube auch, dass es zum großen Teil und für bestimmte Anwendungszwecke wird es die klassische Website, wie sie auf WordPress-Basis gebaut worden ist, im Privatanwenderbereich zum Beispiel, durchaus ersetzen und auch besser machen. Ja, weil die Änderungen besser sind, das Design besser angepasst werden kann und auch teilweise schneller ist. Ich glaube nur bei spezifischen Sachen, wenn es so um sowas geht wie multilinguale Websites, wenn es darum geht, SEO wirklich gut zu machen und auch AI-Search richtig gut zu machen, da sind die AI-Systeme aus meiner Meinung noch nicht. Ja, das muss man einfach sagen. Ja, und dann kommt man natürlich zu so Themen wie Sicherheit auch. Und da muss ich sagen, da finde ich es halt cooler, dass es mit der AI gebaut ist, weil da nicht so ein klassisches Einfalltor ist. Aber auch die wird natürlich Sicherheitslücken haben. Ja? KI wird, und das hört man auch immer wieder, programmiert auf Standards, die sie gelernt hat, die vor 5, 6 Jahren teilweise ja da aktuell waren. Und dazu führt es, und lernt ja auch aus Code, den andere Leute geschrieben haben, aber dieser Code hat auch Fehler. Das heißt, es baut die Fehler von anderen Menschen wieder ein, die wieder Sicherheitslücken hervorrufen. Dem muss man sich aber bewusst sein. Ich finde für meine Application, für meine Anwendung jetzt momentan, wo ich das einfach für meine private Website nutze, die ich eh nur selten aktualisiere, wo ich auch die Hosting-Gebühren einfach optimieren wollte und ab und zu mal Updates machen will, ist es perfekt. Ja, ist perfekt. Und ich kann vor allem euch auch mitgeben, wo halt so ein bisschen die Probleme dabei sind, ja. Dass ich halt wirklich die SEO-Sachen, die ich optimiert haben wollte, einfach nicht eingebaut worden sind, ja, und es einfach problematisch war an der Stelle. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, dass AI auch an dieser Stelle nicht die Lösung für alles ist, aber ein guter Beschleuniger sein kann. Und ich bin mir sicher, in 1, 2 Jahren wird es noch viel, viel besser sein, ja. Und deswegen bin ich auch froh, jetzt schon diesen Schritt gegangen zu sein. Aber ich sage, für professionelle Websites muss man da immer noch mal aufpassen. Wir haben aber ein sehr spannendes Projekt und darüber werde ich auch berichten. Nämlich, wir haben einen Kunden, der hat eine sehr, sehr große Seite nur mit Lovable gebaut. Und ist sehr, sehr spannend, weil sie dadurch natürlich extrem mit wenig Ressourcen das Ganze bauen konnte. Und wir dürfen die jetzt optimieren für SEO. Und da werde ich sicherlich nochmal sehr viele Erkenntnisse draus ziehen. was da möglich ist und wo es da auch Stolpersteine gibt und wie auch das ganze Thema mit JavaScript dann auch wieder ein Thema wird, weil wenn man eine React-Application hat, also klassisch JavaScript, Single-Page-Application im Web hat, hat man einfach das Problem, dass SEO dort einfach nicht gut berücksichtigt wird und man da einfach sehr viel aufpassen muss. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Dann natürlich noch aus aktuellem Anlass wollte ich einfach nur mal ganz kurz eine Sache mitbringen, und zwar das Thema Moltbot und natürlich auch Moltbook. Ja, super spannend an der Stelle. Und zwar habt ihr wahrscheinlich schon davon gehört, Moltbot ist so ein Bot, dem gibt man eine Aufgabe und dann versucht er, die selber zu lösen. Das Ganze installiert man auf seinem Rechner oder lässt es in der Cloud laufen, ist auf jeden Fall Open Source das Ganze, und davon gibt es auch verschiedene Derivate. Es gab es auch früher schon mal, da hieß es, gab es einen, der hieß Godbot oder Godmode oder so hieß die Seite, da konnte man das auch machen, da hat man die API-Keys reingetan und konnte dann damit ja im Prinzip große Aufgaben dem geben, die er lösen soll. Zum Beispiel, such mir alle alten Dateien zu dem und dem Thema raus, oder noch besser ist, bau mir eine Website oder generiere mir Geld online oder sowas. Ja, also die Aufgaben sind sehr, sehr breit, und das Versprechen ist, dass dieser Moltbot losgeht und das macht. Und bei dem Godmode-Thema damals habe ich das auch schon probiert. Das Einzige, was dabei rausgekommen ist, dass er unfassbar viele Credits verbrannt hat. Jetzt hatte ich noch mit einem Freund gesprochen, der Moltbot auch verwendet hat, der meinte auch, Ergebnis war eigentlich kein Ergebnis, aber viele Credits verbraucht, ja. Und ich glaube, das, was man gerade auf Instagram sieht und auch auf vielen anderen Channels, dass alle so, oh, Moltbot ist macht alles jetzt für mich und ich muss gar nicht mehr arbeiten und sowas, das stimmt einfach nicht. Ja, das ist, glaube ich, für sehr spezifische Anwendungsfälle funktioniert es sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, dass das System was kann. Aber man darf nicht vergessen, ganz oft verrennt es sich auch einfach. Also ganz oft bleiben die Dinge an irgendwelchen Loops hängen und arbeiten da hin und her und verbrennen einfach Credits. Und da muss man sich fragen, ob das dann sinnig ist an der Stelle oder nicht. Ich glaube auch, dass diese Systeme sich immer weiterentwickeln werden und es immer besser werden wird. Aber momentan halte ich es einfach, es ist ein cooler Hype, der gerade durchs Internet geht. Und dann werden wir sehen, wofür die echten Applications sind und auch die stabilen Applications sind. Zusätzlich ist ja noch das Thema Moltbook gerade ein großes Thema, wo halt dann die einzelnen Agents sich dann unterhalten auf so einem eigenen Social Network. Dafür, ich glaube, das ist eher PR-Hype und mal gucken, wo sich das hinentwickeln wird. Aber ist auch eine coole Story. Und zeigt auch ein bisschen, wo es hingehen soll, ja. Weil sowas wie Moltbot, der am Ende so ein Agent ist, dem du eine Aufgabe geben kannst, die er selbstständig löst, auch wirklich mit mehreren Steps, mit mehreren Überlegungsschritten und sowas. Ich glaube schon, dass das die Zukunft ist. Ich glaube nur noch nicht, dass wir da sind. Und wir hatten auch die Diskussion im Freundeskreis, als dieses Moltbot-Thema aufkam, dass jetzt der Terminator nicht mehr weit weg ist, ja. Also die Realität aus dem Terminator-Film. Und wer soll das denn alles kontrollieren? Und ich glaube, dass wir da schon noch einige Schritte von weit entfernt sind, weil wenn man immer sieht, wie falsch doch auch diese Systeme laufen und wie viele Probleme sie ja doch haben, dass das jetzt noch nicht nächsten Monat passieren wird. Ich sag nicht nächstes Jahr nicht, aber ich sag zumindest, weil die Entwicklung ist halt so ultra schnell, aber ich sage nicht, dass das jetzt direkt passieren wird, weil das, was auf Instagram und YouTube gezeigt wird, was der Moltbot da macht und wie amazing der ist und wie toll und so, das ist ab und zu der Fall. Aber es ist nicht durchgehend so, dass jetzt alle Menschen, die das installiert haben, damit jetzt alle ihre Probleme lösen und nicht mehr arbeiten müssen. So. Und noch ein wichtiger Hinweis hier zum Thema Sicherheit, den ich euch nochmal mitgeben möchte. Seid bitte vorsichtig, was ihr euch für Software auf dem Computer installiert. Ja? Besonders, wenn ihr zu schützende Informationen vielleicht auf dem Rechner habt. So eine Open-Source-Software, die erstens von AI angetrieben ist und auch Zugriff wahrscheinlich auf alle Ressourcen auf dem Computer hat, und dann auch noch sehr smart denken kann, könnte vielleicht auch andere Aktionen ausführen, als jetzt nur die ihr gegeben habt. Ja? Das muss jetzt bei so einer Open-Source-Software wie Moltbot überhaupt nicht der Fall sein, aber durchaus vielleicht bei anderen Modellen könnte das die Intention sein, dass sich viele User das installieren und dadurch dann, ja, durch eine Backdoor oder sowas, dann Daten extrahiert werden, weil die AI ja dann Zugriff auf alles hat und das auch selber denken kann und auch einfach nur abwarten muss. Deswegen sage ich einfach nur, seid da vorsichtig, installiert die Sachen vielleicht eher auf anderen Rechnern, wo nicht sensitive Informationen liegen, aber seid auch immer vorsichtig dabei, in welchem Netzwerk das Ganze liegt. Warum? Weil so ein AI-System, wenn es wirklich smart ist, kann natürlich auch auf andere Rechner zugreifen und kann Daten übergeben und so weiter. Das ist schon alles an der Stelle einfach ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ich sage nicht, dass das gemacht wird. Ich sage nur, dass die Möglichkeit dafür besteht, und da möchte ich einfach nur ein bisschen Sensibilität für aufrufen, dass wenn ihr relevante Daten auf euren Rechnern habt, wichtige zu schützende Informationen auf euren Rechnern habt, dass ihr dann vielleicht nicht jedes KI-Modell bei euch installiert, angefangen von DeepSeek oder vielleicht zu irgendwelchen Open-Source-Bots, sondern dafür vielleicht dann Testing-Machines ganz gut und sinnvoll sind. Genau, aber sonst finde ich die Entwicklung sehr beeindruckend und sehr spannend. Es bleibt halt weiter spannend, wie sich das Ganze ja vorangeht. Und wir werfen natürlich ein krasses Augenmerk jetzt darauf, wie halt Webseiten mit AI programmiert werden und gebaut werden und dass diese aber weiterhin natürlich auch sichtbar sind in der klassischen Google-Suche, die immer noch 75% mindestens ausmacht von den Suchenden und natürlich auch in der KI-Suche, die mittlerweile ja ca. 20-25% der Suchenden ausmacht, dass dann man da halt in beiden Systemen halt gut gefunden wird. Und ich glaube, das ist immer noch ein zentrales Thema, dass man crawlbar ist und auffindbar ist, weil wenn das nicht gegeben ist, ist man in beiden Systemen halt nicht mehr sichtbar. Ja, und ansonsten freue ich mich darauf, was wir alles noch für coole Sachen alle dann bauen können. Und ich finde es auch cool, als Entwickler, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es cool, dass so ein bisschen dieser Skill befreit wird, dass alle Menschen jetzt auch Applications bauen können, Websites bauen können, indem sie einfach mit natürlicher Sprache das machen. Und das finde ich total cool tatsächlich und finde es genial und dass sozusagen da den Ideen die Beschränkungen ein bisschen genommen wird. Ja. Am Ende, um das Ganze dann von einem Testsystem oder von einem, wie nennt man das, MVP, ja, Minimal Viable Product, dann in ein Production-System zu bringen, ja, das ist momentan, dafür braucht man immer noch Coder und Developer, die das Ganze dann auch wirklich perfekt bauen. Aber diese MVP-Geschichte, die vorher sehr, sehr schwierig war, das kann man jetzt so cool machen und das finde ich so genial und da freue ich mich auch sehr auf die Zukunft. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, heute zum Thema AI-Websites, dann lasst gerne ein Like, einen Kommentar da oder auch ein Abo zum Kanal. Wir freuen uns wirklich sehr darüber, um jeden, der zuschaut, um jeden, der kommentiert, jeden Abonnenten. Und wir freuen uns natürlich immer darauf, hier weitere coole Inhalte zu bringen und wirklich an der Zeit zu bleiben, um euch mitzuteilen, was da funktioniert, was nicht funktioniert und immer aus dieser Sichtbarkeit, hey, funktioniert das denn auch noch im Marketing? Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis ganz bald, wenn es wieder heißt Marketing Meets Technology. In diesem Sinne, ciao.
Das war's für diese Folge von Marketing Meets Technology. Bis zum nächsten Mal.